Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute, meine Damen und Herren, mit einer Sendung über das Suchen und das Finden. Und zwar, wie man einen Partner, eine Partnerin fürs Leben oder zumindest für einen Lebensabschnitt findet. Es scheint ja so zu sein, dass die Single-Raten steigen. Also die Menschen, die alleine sind zwischen 18 und 65 Jahren, so sagt die Statistik, ist jeder dritte Deutsche allein. Und nicht für alle, aber für viele aus dieser Gruppe ist eben das Finden einer Partnerschaft fürs Leben das große Ziel. Dabei wissen wir alle schon seit langem, Liebe ist alterslos. Nicht erst seit heute eine Erkenntnis, sondern eine Frage der inneren Einstellung. Aber wie und wo lernt man eigentlich jemanden kennen? Welche Faktoren führen dazu? Ist es Zufall? Ist es die Party, der Flirt, den Tanzthemen, Tischtelefonen? Den gibt's auch kaum mehr. Wie kann eventuell die digitale Technik helfen, jemanden, die eine oder den einen aus Millionen zu finden? Da gibt es einige Apps. Gehört haben Sie mit Sicherheit schon von Tinder. Das ist eine Dating-App. Angeblich 530 Millionen Mal heruntergeladen. Da sieht man das Bedürfnis eher von jüngeren Leuten. Pro Woche werden 1,5 Millionen Dates vermittelt. Aber wie ist das mit 50 plus? Wer in diesem Altersabschnitt auf Partnersuche geht, der hat womöglich andere Erwartungen. Und darüber wollen wir heute reden, meine Damen und Herren. Andreas Stopp am Mikrofon. In der Lebenszeit heute nicht nur für Junge. Funktioniert Online-Dating auch im Alter? Ich brauche selbstverständlich Beistand von Menschen, die wissen, worum es geht mit diesem Online-Dating. Und das ist Lisa Fischbach. Guten Morgen, Frau Fischbach.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Sie sind Diplompsychologin, Paarberaterin, haben verschiedene Hüte auf. Sie leiten unter anderem den Bereich Forschung und Matchmaking bei Elitepartner. Seit 15 Jahren sind Sie dabei. Was ist Matchmaking?
Also wir haben bei Elitepartner einen Test, sozusagen einen Persönlichkeitstest mit beziehungsrelevanten Kriterien, die wir abfragen. Und dann werden sozusagen die Partnervorschläge gematcht, also das heißt zusammengeführt über Passung, sodass die Mitglieder schon mal eine Chance haben, eine Vorauswahl.
Und was das Besondere daran ist und das Interessante auch für Menschen in der zweiten Lebenshälfte, darüber unter anderem werden wir auch reden. Lisa Fischbach coacht und berät Singles und Paare mit einer eigenen Praxis in Hamburg. Da geht es um Partnersuche, um Partnerschaft und um viele Fragen drumherum. Und aufmerksam geworden sind wir unter anderem auf Sie durch Ihr Buch, das heißt Liebe aus dem Netz, Online-Dating mit 50 plus. Das heißt, Online-Dating mit 50 plus, Frau Fischbach, vorweggenommen, funktioniert?
Funktioniert unbedingt. In den letzten Jahren noch besser, weil immer mehr es auch ausprobieren und, glaube ich, auch schon es die Erfahrung gesammelt haben oder von anderen hören. Also ich bin ja schon sehr lange dabei. Vor 20 Jahren war das noch ganz anders. Da war das noch so ein bisschen in der Schmuddelecke. Da hatte man gar keine Vorstellung davon. Heute hört man viel Gutes. Man hört aber auch natürlich Dinge, die nicht gut laufen. Und von daher würde ich mal sagen, das ist jetzt gekommen, um zu bleiben.
Aber auch über diese, wie soll ich sagen, die Hemmnisse und die Barrieren und die Vorbehalte. Vielleicht über die müssen wir auch reden heute in dieser Sendung, die sich dreht um Online-Dating. Ist das auch im Alter möglich und mit welchen Erfolgen? Dr. Guido F. Gebauer ist auch in unserer Runde. Guten Morgen, Herr Gebauer.
Guten Morgen ebenfalls.
Auch Sie ebenfalls, Diplompsychologe für die Partnervermittlung Gleichklang. Schick noch voraus, studiert haben Sie Afrikanistik. Sie wohnen in Kambodscha mit Ihrem Lebenspartner, den Sie in Deutschland kennengelernt haben, der seinerseits aber aus Thailand stammt. Dazu später mal mehr. Gleichklang, Partnervermittlung. Herr Gebauer, können Sie kurz zusammenfassen, was ist das für eine Vermittlung?
Ja, wir bemühen uns darum, Menschen zusammenzubringen, die insbesondere nach ihren Partnerschafts- und Beziehungsmodellen zueinander passen, die also ähnliche Vorstellungen davon haben, wie Partnerschaft gestaltet werden kann. Und wir wenden uns außerdem ziemlich spezifisch an Menschen, die auch ein hohes Interesse an Nachhaltigkeit und Ökologie haben. Und wir verwenden eben auch psychologische Methoden, um möglichst eine gute Passung zwischen den Betreffenden sicherstellen zu können.
Also das sind ja die Kardinal- und Angelpunkte. Über welche Parameter bekommt man die Menschen zusammen? Und Sie machen es eben über das Grundmodell der, wie soll man jetzt sagen, der Lebenseinstellung, der grundsätzlichen Lebenseinstellung. Wie möchte ich leben? Mit wem möchte ich leben?
Der Lebenseinstellung, aber auch der Beziehungseinstellung, dafür gleich ein Beispiel. Wir haben einerseits ja das nach wie vor auch sehr dominante Modell der monogamen Zweierbeziehung, aber es gibt auch Menschen, die wünschen sich eine konsensuelle Nicht-Monogamie, und nach solchen Beziehungsmodellen fragen wir eben auch, damit hier möglichst die Vorstellungen miteinander übereinstimmen. Mhm.
Da sieht man schon, dass man da in die Einzelheiten geht. Es geht nicht einfach schlicht und einfach darum, wer ist mir sympathisch, wen mag ich, wen liebe ich, sondern wie passt es auch im alltäglichen Leben dann zusammen. Lisa Breuer, die jetzt am Telefon ist, soweit ich weiß, in Italien, hat das Ganze ausprobiert und zwar mit glücklichem Ausgang. Lisa Breuer, guten Tag.
Guten Tag.
Wo erreichen wir Sie?
Ja, ich sitze im Auto an meinem Empfangsplatz in Italien, weil der Empfang hier etwas dünn ist. Aber ich habe einen wunderbaren Blick in die toskanische Landschaft.
Sie mussten erstmal sich ein paar Kilometer wegbewegen, um die Verbindung mit uns zu bekommen. Und irgendwie hängt das auch mit Ihrer Suche zusammen. Sie sind in Italien wohnhaft, aber Sie wollten einen Partner aus Deutschland finden. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn einen viele hundert Kilometer da trennen. Erzählen Sie uns, Sie haben eben diese Vermittlung Gleichklang in Anspruch genommen und Sie waren dort angemeldet. Wie sind Sie darauf gekommen damals?
Ja, darauf gekommen bin ich tatsächlich übers Internet. Ich hatte von Bekannten gehört, die übers Internet Partner gefunden hatten, schon vor vielen Jahren. Und eingangs hieß es war früher so ein bisschen in der Schmuddelecke. Und ich muss gestehen, dass ich da auch sehr große Vorbehalte hatte am Anfang. Aber dann habe ich mir die Seiten angeguckt und habe gesehen, dass die Seite Gleichklang am besten zu mir passt. Ja, und habe mich einfach mal eingetragen und sozusagen gewartet, was passiert.
Das ist aber 8 Jahre her.
Richtig, ja. Ich habe lange gewartet. Mir war klar, dass das nicht einfach sein würde. Dazu kommt noch, dass ich persönlich auch noch sozusagen in eine Schwierigkeit habe, weil ich sehr, sehr groß bin und es für Frauen manchmal nicht so einfach ist, dann Partner zu finden. Bin 1,84 Meter. Mhm. Und diese zwei Parameter, also sehr groß, außergewöhnlich und im Ausland und einen deutschen Partner wünschend, beziehungsweise einen deutschsprachigen, darum ging es mir vorrangig, das wusste ich, dass das nicht einfach sein wird.
Ja, aber es hat, um es vorwegzunehmen, es hat geklappt. Sie haben jemanden kennengelernt.
Genau.
Wie groß ist der?
Noch größer.
Dann passt es auf jeden Fall dann doch wieder. Ja. Und er spricht Deutsch, weil er aus Deutschland ist.
Genau.
Also zweites Kriterium erfüllt. Ich muss noch sagen, erstens, Lisa heißt Breu und nicht Breuer. Lisa Breu, bitte um Verzeihung dafür. Und wir müssen uncharmanterweise, aber das ist ja Kern unserer heutigen Sendung, nach Ihrem Alter fragen, Frau Breu.
Ja, kein Problem. Ich bin 56.
Ja, 56. Und seit April, wenn ich das richtig sehe, vergangenen Jahres, hat's gematcht. Erzählen Sie uns erst ein bisschen über den langen Weg dahin. Wenn man vorher da 6 Jahre unterwegs war, was haben Sie denn da alles erlebt? Bekommen Sie da Vorschläge, gucken die sich an und legen sie wieder zur Seite oder lernen dann auch mal jemanden kennen und sagen, nee, das ist dann doch nicht im wirklichen Leben?
Ja, also ich hatte tatsächlich schon mal Treffen gehabt, wo es dann aber im Endeffekt nicht gepasst hat. War auch ein etwas unangenehmes Erlebnis dabei. Aber im Großen und Ganzen habe ich ehrlich gesagt abgewartet. Ich habe auch die Zeit für mich genutzt, um mal zu sehen, wie es mir eigentlich geht, wenn ich keinen Partner habe und so ein bisschen schauen, dass sich das so entwickelt, dieses erstmal wieder das Alleinesein auch zu können und nicht gleich sich in die nächste Partnerschaft zu stürzen. Deswegen war ich nicht aktiv unterwegs, sondern ich habe auf Vorschläge manchmal reagiert, aber eher selten. Also es ist zwar ja immer vorgeschlagen, man soll möglichst auf alle Vorschläge eingehen. Und wenn mich jemand angeschrieben hat, habe ich auch tatsächlich immer reagiert, aber ich habe selten von mir aus jemand angeschrieben.
Mhm. Ihr Partner, den Sie gefunden haben, der war ja dann auch bei der Agentur bei Gleichklang angemeldet, sonst hätten Sie ja nicht zueinander finden können, wie ich das so richtig sehe.
Ja, richtig. Genau. Ja.
Leben Sie da jetzt zusammen in Italien?
Ich sag mal noch nicht, aber wir sehen uns sehr regelmäßig. Mein Partner hat das Glück, dass er auch online arbeiten kann und kommt dann praktisch regelmäßig hier hin und arbeitet hier einfach seinen normalen Job.
Frau Breu, bleiben Sie bitte mit uns zusammen am Apparat. Herrn Gebauer kurz das Wort gegeben, der ja in dieser Sendung für die Partnervermittlung Gleichklang steht. Da hat es funktioniert. Ist das so im statistischen Mittel, dass es so lange dauert?
Es ist nicht ganz das Mittel, es ist wirklich sehr lange, aber es kommt tatsächlich vor. Wir haben das mal ausgewertet, bei unseren Paaren dauert es im Regelfall 2 Jahre, bis es sozusagen zu einem tatsächlichen Match kommt. Aber bei einigen geht es sehr viel schneller, bei anderen dauert es auch deutlich länger. Und ich kenne auch einen Fall, wo es über 10 Jahre gedauert hat. Mhm. Und danach war die entsprechende Person aber auch sehr zufrieden. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon sinnvoll, davon auszugehen, dass Partnerfindung ein langfristiger Prozess ist. Partnerschaften sollen ja auch lange halten und sie sind auch etwas sehr Wichtiges im Leben und ich denke, dafür kann man sich auch die Zeit nehmen.
Und wenn sich die, die sich gefunden haben, dann relativ sicher sind, dann melden sich beide ab bei der Partnervermittlung?
Typischerweise ja. Nun haben wir auch noch eine Freundschaftsvermittlung, manche bleiben dann noch in diesem Rahmen, aber typischerweise in aller Regel melden die sich ab, ja.
Herr Gebauer, nur mal ganz, ganz grob gefragt, nicht auf den Pfennig, aber was gibt man denn da aus, wenn man 2 Jahre wartet und dann matcht es? Wie viel Geld hat man da durchgebracht?
Gut, wir sind jetzt ein bisschen eine speziell ausgerichtete Plattform, sind relativ preiswert, muss ich sagen. Also das heißt, der Standardtarif ist bei 98 Euro im Jahr, wobei wir aber auch soziale Ermäßigungen haben bis hin zu dann ganz, ganz geringen Tarifen für Menschen, die auf Hartz-IV-Niveau leben. Und das hängt einfach mit unserer Grundausrichtung zusammen. Mhm.
Frau Fischbach, wir machen jetzt keine Verbrauchersendung, aber ist das ungefähr so auch der Preisbereich, den man bei Ihnen berappen muss?
Nein, bei Lead-Partner sind wir etwas teurer. Wir haben ganz unterschiedliche Tarife, auch wie Herr Gebauer sagt. Also wir richten, je nachdem, wir haben saisonale Angebote. Wir bieten manchmal auch so Aktionen. Aber, verzeihen Sie, aber es ist so, dass wir schon sagen, wir haben, wenn man sich ein Jahr anmeldet, dann liegt man ungefähr, weiß ich, bei 30 Euro, 35 Euro den Monat, weil wir einen sehr hohen Aufwand haben, auch an Sicherheitsmaßnahmen, an Kundenservice. Wir haben viele Kollegen im Kundenservice, die erreichbar sind, die auch Rat geben, die unsere ganzen Profile auch, die Sicherheitsstandards halten, auch sich die Profile wirklich von Hand angucken. Also wenn angemeldet werden, Fotos freigeschaltet werden. Deswegen kommt es bei uns überhaupt nicht zu diesen befürchteten Sexbildern, die geschickt werden. Und das hat deswegen auch, dann muss es auch seinen Preis haben.
Ja. Aber zurück zu Frau Breu, die in ihrem Auto sitzt mit herrlichem Blick über die Toskana und auf ihren Liebsten wartet.
Ja.
Sie sagten gerade, Sie hätten aber mal eine schlimme Erfahrung gehabt. Wollen Sie uns von der kurz erzählen?
Ja, ganz kurz. Das war ein Mann, den ich kennengelernt habe, der mich auch besucht hat. Und es schien alles sehr passend zu sein. Als ich ihn dann aber besucht habe in Deutschland, hatte ich ein eigenartiges Gefühl und habe dann tatsächlich, was eigentlich nicht meine Art ist, als während er in der Arbeit war, in seinen Schrank geschaut und darin lauter Peitschen und Fesseln gefunden. Und dann gemerkt, also dass das eine Richtung ist, die nicht die meine ist und die mich auch etwas beängstigt hat, weil das sich dann mein komisches Gefühl, was ich so hatte, einfach bestätigt hat. Und daraufhin bin ich einfach wieder abgereist.
Der sucht noch nach dem passenden Match wahrscheinlich. Herr Gebauer.
Richtig.
Ja. Sowas kann natürlich passieren. Also es können ja auch nie immer alle Bereiche tatsächlich erhoben werden und auch alle Angaben sind natürlich auch nicht immer korrekt. In diesem Fall ist es, würde ich sagen, tatsächlich ein Mismatch gewesen. Wir kennen diesen Herrn ja jetzt überhaupt nicht, aber wahrscheinlich hat er dann eine BDSM-Neigung. Das haben ungefähr 10% der Bevölkerung. Und Studien zeigen auch, dass das jetzt keineswegs etwas ist, was typischerweise in irgendeiner Weise gefährlich ist. Aber es passt natürlich nicht und ich kann auch gut verstehen, dass das dann bei jemandem Angst und auch Abneigung
aber hat. Aber Herr Gebauer, was jemand dann angibt in seinem Profil, ist eine ganz private Sache. Also was er verschweigt und was er vielleicht ins Schaufenster stellt.
Das ist richtig, genau. Wobei in dem Fall, also wir matchen sogar diese Präferenzen tatsächlich. Das heißt, wir fragen die ab und die werden dann auch gar nicht angezeigt im Profil, wenn man das nicht anzeigen lassen möchte. Aber trotzdem kommt es eben, wir sind eben alle Menschen und unsere Angaben sind nicht immer absolut korrekt. Trotzdem kommt es eben dann zu solchen Mismatch.
Frau Fischbach, wie sind Ihre Erfahrungen? Wird geschummelt?
Also ich würde gern was noch zu Frau Breuer und Herrn Gebauer ergänzen. Mhm. Ich finde ganz wichtig, erstmal sind es eine ganz gute Intuition oder ein ganz richtiges Verhalten von Frau Breuer. Sie hat auf ihre Intuition vertraut, das ist ein unheimlich guter Ratgeber. Das heißt, man sollte, wenn man das Gefühl hat, es stimmt irgendwas nicht im Match, dann sollte man einfach ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen einführen. Das heißt, auch das erste Date dann nicht gleich privat zu Hause. Dafür würde ich es uns so abraten, dass man sich erstmal auf neutralem Boden trifft und dass man dann auch guckt, sind die Geschichten stimmig? Man kann sich immer mal ein zweites, drittes Foto schicken lassen, damit man auch weiß, sind die Fotos aktuell. Man sollte vor dem ersten Date telefonieren, da ist die Stimmung. Natürlich hört man da die sexuelle Präferenzen nicht. Aber das sind so Dinge, wo ich denke, man kann viel tun, damit man letztendlich vor negativen Erfahrungen geschützt ist. Und auf die Frage, ob viel geschummelt wird, das ist so, man muss sagen, es ist menschlich, dass Leute sich bei der Online-Partnersuche oder überhaupt im Leben, sie wissen, bei Instagram wird gefiltert und schön gemacht und irgendwie geglättet. So ist es auch da, versucht man sich, wenn man es 1,69 vielleicht ist als Mann, macht man sich 1,72, weil man damit den Vorteil sich erhofft, dass man bei Frauen besser ankommt. Manchmal machen sich Frauen ein bisschen jünger, Männer übrigens auch. Man macht sich ein bisschen schlanker, man hat das Gefühl so, naja, das ist vielleicht noch gerade athletisch, würde man sagen, ist es vielleicht nicht mehr. Da klaffen Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinander. Und deswegen würde ich schon sagen, die meisten sind sehr ehrlich, weil die auch wissen, spätestens beim ersten Treffen fliegt das ja alles auf.
Eben, ne? Genau.
Also das ist so. Und dann enttäuscht man nur das Gegenüber und es ist selten, dass man dann auf den zweiten Blick sich verliebt. Also die meisten denken dann immer so, das war eine Enttäuschung und das Date ist relativ schnell zu Ende. Deswegen bin ich da immer ganz stark dafür, aktuelle Fotos, gute Angaben, persönliche Angaben, sodass man das Gefühl hat, da ist die Person, die man online kennengelernt hat, die trifft man dann auch.
Ja, aber wenn ich das Foto da einstelle von vor 10 Jahren, weil mir das selber so gut gefällt, dann wird die Wirklichkeit dann erst entpuppt, wenn man sich gegenüber sitzt oder gegenüber steht. Frau Breu, muss noch mal sagen, Lisa Breu, wenn man einmal einen falschen Namen nennt, ja, genau, dann ist es einfach verankert. Lisa Breu, nachdem das sozusagen nach Aktenlage gematcht hat, wie war die erste Begegnung, wo Sie sich wirklich gegenüber gestanden haben?
Sehr schön. Mein jetziger Partner kam mit dem Motorrad tatsächlich gefahren aus Deutschland und ja, als er da so vorfuhr und von seinem Motorrad abstieg, da habe ich schon gedacht, ja, cool. Genau, und das, ich muss sagen, was Sie gerade gesagt haben über die Sicherheitsvorkehrungen, die man einbauen sollte, da muss ich Ihnen zustimmen. Und da hatte ich tatsächlich bei dem ersten Treffen so einen Moment, wo ich mir dachte, Mensch, eigentlich bist du ganz schön blöd, dass du niemand Bescheid gesagt hast. So, also es ist ja in dem Fall alles wunderbar gelaufen, aber es war ein Moment, da dachte ich, ich hätte mal lieber meiner besten Freundin Bescheid geben sollen, dass ich hier ein Date gerade habe. Würde ich jedem empfehlen. Mhm. Ja, und sonst muss ich sagen, war das ein wunderschönes erstes Treffen, ein sehr schönes Aufeinanderzugehen in aller Vorsicht und Achtsamkeit und ein schönes sich kennenlernen.
Stimmte denn, Frau Breu, das Bild, das Sie vorher hatten, aufgrund der Online-Kommunikation, stimmte das überein mit dem Bild, was Sie in den ersten Sekunden, Stunden oder vielleicht Tagen dann von dieser Person gewonnen haben?
Ja, absolut.
Aha. Hat also funktioniert, ja. Das Online-Matching. Da gab es dann keine.
Und da kann man vielleicht noch ergänzen, je besser sich die Menschen dann auch online austauschen und dann eben auch zu Telefon, gegebenenfalls auch Videochats übergehen etc., desto höher ist auch die Aussicht, dass es tatsächlich beim Ersttreffen ganz natürlich weitergehen kann, weil tatsächlich ein tragfähiger und authentischer Eindruck entstanden ist. Insofern ist dies tatsächlich etwas, was auch im Online-Bereich möglich ist, weil viele denken ja eher, oh, online, das ist so künstlich, aber das muss gar nicht sein, das kommt darauf an, wie die Betreffenden das auch miteinander gestalten.
Ja, dann würde ich auch gerne noch ergänzen, das ist für mich genau richtig. Der Punkt ist zu sagen, auch letztendlich auch nicht zu lange im Netz zu verweilen, einfach weil da entstehen Erwartungen, ich nenne es immer die Projektionsfalle, dass man unheimlich viel Sehnsüchte in das Gegenüber hinein projiziert und dann das Gefühl hat, so, das ist jetzt der Richtige und man sieht es schon fast vom Traualtar. Und das sind so Dinge, wo man sagen muss, die Biochemie ist der Moment, wenn man sich gegenübersteht, wenn man die Person in Gänze erlebt, Gestik, Mimik, Körpersprache, alles dabei ist, auch letztendlich der Geruch, wie jemand lacht, wie er sich bewegt und dann entscheidet sich, ob es ein zweites oder ein drittes Date gibt und deswegen finde ich ganz wichtig, dass man nicht zu lange schreibt, man kann sich ins Schreiben verlieben, das ist auch schön, aber dann wird die Erwartung immer höher und dann wird schwierig, das auch in der Realität dann letztendlich auch abzubilden.
Sie haben Frau Fischbach. Bitte Frau Breu zuerst.
Ja, genau. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also weil im Schreiben, das hat ja auch was Lyrisches irgendwie. Da kann man sich ausdrücken, da kann man sich darstellen, da kann man auch vielleicht ein bisschen was nicht absichtlich erfinden, aber so ein bisschen eine Person sein, die man vielleicht dann so gar nicht ist. Und ich habe jetzt ja das Handicap gehabt, dass wir uns nicht so schnell treffen konnten, aber ich muss sagen, dass das Telefon da auch eine gute Einrichtung ist. Also dass man im Telefonieren schon mal mehr merkt, kommt da was rüber, ist das echt, ist das wirklich so, als beim Schreiben. Und natürlich...
Ja. Entschuldigung, Herr Gebauer, die Stimme, man hört in Bezug auf Online-Dating da wenig über Sprache und Stimme. Spielt die eine große Rolle im menschlichen Kennenlernen?
Sie spielt eine Rolle. Also es ist jetzt nicht der absolut dominante Faktor, aber es ist so, dass es tatsächlich auch Stimmmerkmale gibt, die von einigen vielleicht als sehr angenehm, von anderen als unangenehm erlebt werden. Aber es ist letztendlich dann natürlich das Gesamtbild der Person, wo aber so eine Stimme auch nochmal einen Unterschied machen kann.
Jetzt habe ich ganz verabsäumt, Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause oder unterwegs, die Sie diese Ausgabe der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk hören, Sie einzuladen, mit zu reden zu diesem Thema. Funktioniert es nicht nur für Junge? Das Online-Dating macht es Sinn, auch im Alter. Sie können uns anrufen unter der Telefonnummer, die ich Ihnen jetzt nenne. Die ist für Sie aus ganz Europa kostenfrei. Es ist die 00800 4464 4464, das wiederhole ich gleich nochmal, oder Sie schreiben uns eine Mail an Lebenszeit, so heißt die Sendung, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Geben Sie gerne auch da Ihre Telefonnummer an, dann haben wir eine Chance, Sie zurück anzurufen. Und nochmal der direkte Draht hierher zu meiner Kollegin ins Studio, 00800 4464 4464, wenn Sie Erfahrungen gemacht haben, vorzugsweise in der zweiten Lebenshälfte mit der Partnersuche und dazu online, wie soll ich jetzt sagen, um nichts falsch zu machen, Online-Hilfsmittel mit einzubeziehen, von denen uns Lisa Fischbach, Diplompsychologin bei Elitepartner, unter anderem in der Forschung und im Matchmaking, wie sie uns erklärt hat. Sie ist in der Runde ebenso wie Dr. Guido F. Gebauer in der Partnervermittlung Gleichklang. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere. Die beiden haben wir herausgesucht, weil sie ein wenig verschiedene Richtungen gehen. Wir reden nach den Nachrichten weiter. Frau Breuer, ganz, ganz schnell. Jetzt fahren Sie gemeinsam mit dem Motorrad.
Ja, demnächst.
Alles Gute.
Wir waren erst mal in Sizilien zusammen. Das war sehr schön.
Danke. Gute Reise durch Ihr weiteres Leben mit Ihrem online gefundenen Partner. Nach den Nachrichten Fortsetzung der Sendung. Bei diesen Temperaturen liegt es nahe, sich vielleicht im Eiscafé zu verabreden und zu schauen, wie die Person wirklich ist, die man eventuell online vorher kennengelernt hat. Unser Thema in der Lebenszeit: nicht nur für Junge funktioniert Online-Dating, auch im Alter. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Sie können uns anrufen, 00800 4464 4464, die Telefonnummer, oder Sie schreiben bitte gerne eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das haben bereits einige Hörerinnen und Hörer gemacht, bis ich Ihnen die Zusammenfassung dazu gebe. Kollege Philipp Blanke hat sich mal umgehört und hat ganz allgemein die Frage gestellt: Warum haben Sie sich eigentlich auf einer Online-Dating-Plattform angemeldet?
Das ist so praktisch, weil, wenn ich dran denke, in früheren Zeiten, die Menschen haben sich ja immer gesucht, wenn sie in diesem gewissen Alter waren. Wo kann man sich kennenlernen? In früheren Zeiten war das auf den Dörfern, da gab es Kirmes, da gab es Kirchweih in Bayern, da gab es Feste, Schützenfeste. Da konnte man sich kennenlernen, und heute ist es ja nicht mehr so.
In unserem Alter haben wir uns noch einige Hörner abgestoßen. Ich denke, wenn ich jetzt in meinem Alter eine Frau kennenlerne, dann sind doch da auch ganz andere Gesprächsthemen auf Tisch, und auch die Kennenlernphase ist doch ganz anders. Man geht ein Käffchen trinken, man geht vielleicht in ein Museum, merkt doch recht schnell, ob man die gleiche Wellenlänge hat.
Was auffällt, ist Menschen, die sich schlanker, jünger, sonst was machen, das gibt es. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ist auch, kann man verstehen. Man möchte schon, ja, was weiß ich, ein bisschen nach außen eine bella figura machen, und das, also wenn das jetzt nicht so krass anders ist, finde ich das nicht so schlimm. Also ich finde, es ist eher schon noch was Lebenswertes.
Ich habe eigentlich so eine kindliche Naivität, würde ich das fast nennen, dem gegenüber, was da auf mich zukommt. Also ein nicht blindes Vertrauen, das wäre zu viel gesagt. Ich bin da auch schon sehr wach und sehr kritisch, kann man vielleicht auch sagen, habe aber ein großes Herz, wo so eine ganze Menge stattfinden kann. Ich schenke also viel Vertrauen in meine mögliche Partnerin. Das wird natürlich auch mal missbraucht. Okay.
Ich habe so mit zwei, drei Menschen telefoniert, da hatte man das Gefühl, die telefonieren sich so durch die Landschaft oder mailen und so und also behandeln das wie so ein, ja, was weiß ich, ein Frauenkatalog, durch den man sich so durchwurschtelt und guckt mal, was es so gibt.
Ein Frauenkatalog, durch den man sich durchwurschtelt. Ich habe glücklicherweise Unterstützung im Studio. Lisa Fischbach, Diplompsychologin, Paarberaterin, leitet den Bereich Forschung und Matchmaking bei Elite Partner, ist bei uns, und Dr. Guido F. G. Bauer in der Partnervermittlung Gleichklang, ist er Diplompsychologe. Wir haben das gerade in der Umfrage gehört. Man möchte natürlich Bella Figura machen. Hörer Olaf schreibt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, sich selbst aufrichtig darüber klar zu werden, wer man selbst ist und was man mag und was man selbst nicht mag. Und er schreibt weiter, es ist völlig aussichtslos zu versuchen, jemand zu sein, von dem man glaubt, dass man so erwünscht ist. Herr Gebauer, das ist eigentlich eine Weisheit, die aber womöglich nicht alle teilen, die bei Ihnen in der Partnervermittlung Gleichklang sind. Müssen Sie denen das beibringen? Macht euch nicht anders, als ihr seid?
Ja, also zunächst mal kann ich den Aspekt tatsächlich nur noch einmal ganz intensiv unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass wir ja eine Liebesbeziehung suchen zu einem Menschen, der uns so liebt, wie wir auch sind. Und wir suchen keinen Weg, um jemanden möglichst hinters Licht zu führen, damit diejenige Person mit uns unter falschen Voraussetzungen eine Partnerschaft eingeht. Insofern ist das eine ganz wichtige Erkenntnis. Und es ist nun nicht so, dass die überwältigende Mehrheit derjenigen, die online Partnerschaft suchen, das nun anders sieht und plötzlich ein komplett anderes Bild ihrer eigenen Person geben. Das ist nicht der Fall, aber es gibt sicherlich Tendenzen, sich in einer bestimmten Art und Weise darstellen zu wollen, um mehr Resonanz zu erhalten. Und wenn wir dadurch die eigene Person letztendlich verzerrt darstellen, dann gefährden wir dadurch letztendlich den Erfolg unserer Partnersuche, weil es dann eben sehr schnell zu Desillusionierungseffekten kommt. Das heißt, in dem Moment, wo die Wirklichkeit dann doch sichtbar wird, dann ist die andere Seite schlichtweg enttäuscht.
Also wirklich ehrlich und offen angeben, wie man tatsächlich selber ist. Herr Gebauer, ich hatte Sie gar nicht gefragt, wie ist denn das Durchschnittsalter Ihrer, wie nennt man das, Klienten und Klientinnen in der Partnervermittlung?
Ja, wir sagen Mitglieder, aber Sie können natürlich auch Klienten, Klientinnen sagen. Also bei uns liegt es bei 50 Jahren, also genau bei dem Alter, wo jetzt diese Sendung mit beginnt.
Frau Fischbach, wie ist das bei Ihnen vom Altersdurchschnitt?
Also der Altersdurchschnitt liegt bei 40 und wir haben aber auch 50% sind über 50. Also wir sind auch eine Plattform, die sich auch an Ältere richtet. Wir haben natürlich auch Jüngere bei unseren Mitgliedern, aber wer 50 plus ist, ist sehr gut aufgehoben bei uns.
Mhm. Aber ist da auch der 69-Jährige schon mal vertreten?
Der 69er ist nach oben offen, also es gibt auch natürlich über 70 und da ist es immer die Frage dann, wie viele Männer und Frauen sich anmelden. Man weiß, dass der Anteil der Singles im Alter etwas unterschiedlich ist. Es gibt mehr Single-Frauen als Single-Männer. Das gibt verschiedene Faktoren, warum das so ist. Und deswegen dann ist es so, in dem Alter wird einfach dann die Auswahl ein bisschen geringer. Aber es kann natürlich immer der Richtige, die Richtige dabei sein.
Übrigens kommen mir hier Rückmeldungen auf den Tisch, die so ein wenig Kritik üben an dieser Größenfrage. Man solle doch endlich mal damit aufhören, nachzubeten, der Mann habe gefälligst größer zu sein als die Frau. Das wäre aus einer anderen Zeit. Ich trage es nur mal nach, weil auch diese Stimmen hier ankommen. Andere Frage an Sie vielleicht, Lisa Fischbach. Gibt es eigentlich zu Beginn einer Mitgliedschaft so einen Katalog von Tipps, wie man das eigene Profil denn eigentlich gestaltet?
Ja, unbedingt. Das ist so, wir versorgen unsere Mitglieder mit sehr, sehr viel Ratschlägen und Ratgebern. Sind die auch online verfügbar, weil man über die Jahre natürlich letzten Jahre Erfahrung sammeln konnte. Und das ist ganz wichtig, dass das A und O ist ein aussagekräftiges Profil. Das heißt, dass wir ein Profil erstellen und sagt auch, Herr Gebauer, das zu uns passt, das soll authentisch sein. Da soll auch drin stehen, wer wir sind. Also ich nenne das immer so ein bisschen den gute Freundinnen- oder Freunde-Check. Also das heißt, ich habe den ausgefüllt, mein Profil, und dann frage ich eine vertraute Person und sag mal, bin ich das? Siehst du mich darin? Aber auch, passt das Bild zu mir? Was strahle ich aus? Und vor allem, welche Männer, welche Frauen fühlen sich davon angesprochen? Weil wir haben manchmal also dieses Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung, wir haben ein Gefühl von uns, wo wir denken, oh, so finde ich mich schön, so bin ich toll. Und dann zeige ich es jemand anderen, der sagt so, das bist du aber eigentlich im Wesen nicht. Du hast ganz andere tolle Kriterien, warum ich dich schätze. Das ist ganz wichtig. Wir wissen, dass ein gutes Profil erschafft viel mehr Resonanz. Und da vielleicht auch nochmal so ein Tipp, weil manche haben so ein bisschen Sorge, weniger reinzuschreiben, weil sie das Gefühl haben, die verraten zu viel von sich, sie sind da ein bisschen misstrauisch oder haben vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht. Da muss man sagen, das ist ein geschützter Raum. Wer jemanden kennenlernt, sollte sich zeigen mit seinem persönlichen Fingerabdruck. Und dann kommt es natürlich darum, ein Foto von sich zu stellen, meistens ein paar mehr, ist immer besser, seine Silhouette zu zeigen, aktuelle Fotos, sympathische mit Lächeln. Da weiß man auch, dass man dreimal so viele Anfragen bekommt, wenn man ein Foto einstellt. Wichtig finde ich, Frau Lisa Breu sagte ja, sie hat abgewartet. Die Strategie kann man wählen, ich würde sie nicht raten, weil es ist einfach so, im Internet wird anders geflirtet, gleichberechtigter. Man hat mehr Chancen, wenn man auf jemanden zugeht. Also dieses traditionelle Flirtmuster abwarten ist eigentlich ein bisschen wenig zielführend.
Jetzt haben wir einige Kriterien gehört von Frau Fischbach, wie man das Profil von sich selbst gestaltet. Herr Gebauer, ganz kurz, berichte ich denn da nur über meine positiven Charaktermerkmale oder rufen Sie auch dazu auf, schreiben Sie ruhig rein, das, was Sie selbst nicht an sich mögen, ich bin ein wahnsinniger Morgenmuffel oder mit mir ist abends nichts anzufangen oder wie auch immer. Also stellt man sich nur positiv dar?
Nein, man sollte sich nicht nur positiv darstellen, sondern tatsächlich so, wie man als Person ist. Und wenn es da wichtige Merkmale gibt, die vielleicht von einigen als negativ gesehen werden, aber von anderen vielleicht auch nicht, ist es umso interessanter, die auch zu schildern. Natürlich sollen wir auch ein Profil nicht nach dem Motto erstellen, ich will jetzt vor allem alles darstellen, was irgendwie an mir kritisiert werden kann. Soweit sollte es nicht gehen. Aber grundsätzlich sollte es einen authentischen Gesamteindruck geben. Und dort sollten auch Besonderheiten eben mit hineingeschrieben werden, die ja auch nicht unbedingt negativ sein müssen. Übrigens, es gibt zum Beispiel Studien, dass Menschen, Autistinnen zum Beispiel, davon profitieren, wenn sie dies in ihrem Profil bereits ansprechen. Da gibt es Studien, dass das eine ziemlich gute Resonanz zum Beispiel gibt. Ja, also Besonderheiten ruhig auch darstellen, so halt wie sie sind.
Nachvollziehbar. Martin ist am Telefon. In der Sendung muss nicht jeder seinen Nachnamen angeben, spielt überhaupt keine Rolle. Martin, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Dating-Börsen. Erzählen Sie uns ein wenig.
Ja, ich glaube, aufzählen kann ich die Börsen alle gar nicht. Aber es hat 2004 schon angefangen, als meine letzte größere oder längere Beziehung zerbrach. Die war etwa 3 Jahre lang. Und da sind einige namhafte dabei, drolligerweise auch Elite-Partner und Gleichklang. Letztlich hat es dann aber nach, wenn Sie nachrechnen, 18 Jahren erst tatsächlich jetzt bei Gleichklang funktioniert. Wahrscheinlich bin ich aber auch so ein bisschen ein besonderes Früchtchen und bin ich so der aggressive Flirter. Deswegen war für mich von vornherein klar, auch als Teil der, wie soll man sagen, als Teil der im technischen Beruf Beschäftigten, dass es nicht so ganz einfach sein wird, Frauen sozusagen in freier Wildbahn kennenzulernen.
Herr Martin, ja, entschuldigen Sie, dass ich Sie kurz unterbreche. Können Sie uns bitte Ihr Alter kurz mal sagen?
Ja, 53 bin ich.
53. Wenn Sie so viele Jahre, 18 sagten Sie gerade schon, dabei sind, haben Sie nicht irgendwann mal den Mut verloren und gesagt, das ist nichts? Das funktioniert nicht. Ich kann nicht so viele Jahre meines Lebens zubringen und auf Online-Kennenlernen hoffen. Wollten Sie da nicht manchmal die Flinte ins Korn werfen?
Ja, sicherlich. Es gab auch Zeiten, wo ich dann wirklich Online-Börsen komplett habe sein lassen und mich um mich gekümmert habe. Aber zwischendurch kommt das dann immer wieder auf. Wahrscheinlich können das die Experten und Expertinnen im Studio auch bestätigen, dass man dranbleiben muss, sonst wird es ja auch nichts. Und ich bin ja schon immer, ich habe sehr früh meine Eltern verloren, habe keine Geschwister und bin auch häufiger umgezogen beruflich. Das heißt, ich hatte ein Umfeld, wo ich dann wenig mit Bekannten unterwegs sein konnte. Und wenn man als Mann alleine unterwegs ist, gerade in bestimmten Städten, dann kommt das einem das gleich verdächtig vor. Das heißt, meine Chancen in freier Wildbahn waren gering. Mhm. Also ich musste dranbleiben.
Ja. Ich möchte vielleicht eine ganz kurze Sache ergänzen oder nochmal darauf hinweisen. Durch das Online-Dating, selbst wenn es Jahre dauert, verlieren wir in Wirklichkeit gar keine Lebensjahre. Denn das Online-Dating hindert uns ja nicht daran, uns ein sinnerfülltes Leben aufzubauen und auch schon als Single versuchen, glücklich zu sein. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ich sehe das Online-Dating eher so wie eine Option, die eben auch vorhanden ist. Und natürlich freuen wir uns alle, wenn sie sich dann auch wirklich einlöst.
Ich möchte auch noch was sagen, weil ich finde erstmal an Martin, dass ich das wirklich beeindruckend finde, so positiv darüber zu sprechen, wenn man so lange dabei ist und auch immer sich wieder motiviert hat. Weil es natürlich auch die Schwankungen, die habe ich gehört und das kann ich auch verstehen, weil man mit Hoffnungen kommt, dann geht irgendwas, klappt nicht. Und gerade dieser Punkt, dass Online-Dating auch die Chance für die ist, die eben vielleicht ein bisschen zurückhaltender, introvertierter oder auch schüchterner sind, wo das Ansprechen leichter fällt, auch über eine Nachricht. Ich finde es aber wirklich nochmal sagen muss, beeindruckend, dass man nicht in so eine Negativspirale fällt, dass man das Gefühl hat, das ist alles, das bringt nichts, sondern sagt, okay, besser mal eine Pause einlegen, zu sagen, okay, dann war es das jetzt nicht richtig, vielleicht war es auch in meinem Lebensumstand nicht gut oder so weiter und dann nochmal Neustart machen. Ich finde, das ist auf jeden Fall, weil das in der Introtext und das ist auch einer meiner absoluten Kernaussagen, Liebe ist und Partnerschaft ist alterslos und man sollte sich versuchen, immer wieder die aufzumachen, eine zu finden.
Mhm. Martin, Sie haben gerade nebenbei Bezug genommen auf Ihre Arbeit, Ihren Beruf, Ihren Job. Wenn man den Analysen glaubt, so gibt es zwei Verlierergruppen beim Online-Dating. Das sind Frauen über 40 und Männer mit sogenannten uncoolen Jobs. Ist das wirklich ein Kriterium gewesen bei den Partnerinnen, die Sie gefunden haben, Ihre Arbeit?
Ein Kriterium, weiß ich nicht. Also die Partnerin, die ich jetzt gefunden habe oder die mich gefunden hat, also ich habe sie angeschrieben aktiv und sie hat dann tatsächlich ein paar Wochen später geantwortet, womit ich gar nicht mehr gerechnet habe. Ich glaube, ihr war der Beruf nicht so wichtig. Mhm. Und letztlich geht es ja auch darum, dass man nicht unbedingt auf den Beruf, sondern auf den Menschen guckt. Also ja, natürlich ist das in freier Wildbahn, sagt das immer, ein Hindernis. In meinem Studienbereich waren damals genau 1% Frauen, also 8 von 800. Und Sie können sich vorstellen, dass die in der Regel auch vergeben waren. Ich meine, allein schon nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und das hat sich ja im späteren Beruf auch nicht groß gedreht. Das heißt, die Frauen, die dort waren, die waren alle vergeben. Und dort trifft man dann auch schon mal niemanden. Ne? Dann habe ich dummerweise noch alle meine Bekannten in der letzten Stadt, vorletzten Stadt, wo ich gewohnt habe, unter die Haube gebracht. Das heißt, sie waren auch alle weg und dann steht man da. Mhm. So gesehen blieb mir nur die Online-Variante und da hat der Beruf manchmal eine Rolle gespielt. Also ich sag mal, bei Elite-Partner haben die eher drauf geschaut auf den Beruf, bei Gleichklang war das weniger.
Mhm. Frau Fischbach, Sie hatten vorhin mal den Terminus, diesen Begriff Schamgefühl, glaube ich, gebraucht. Gerade sagt Martin, es blieb mir nur. Wie ist das Gefühl bei den Mitgliedern Ihrer Elite-Partner? Sagen da viele, ja, in der freien Wildbahn, wie Martin es ausdrückt, funktioniert nichts. Mir bleibt nur noch das Online-Dating. Und ist das berechtigt, das so negativ zu sehen?
Also ich glaube, das ist im Wandel. Es hatte so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Blick von, man muss flirten können. Das ist auch so etwas, wo man sagen würde, damit kommt man nicht geboren auf die Welt, sondern es ist eine Ausstrahlung, die man erlernt, wie man auf Menschen zugeht. Und natürlich ist es so, das hatte immer so was, diese romantisch, auch Hollywood hilft uns ja dafür. Man trifft sich, man sieht sich irgendwo an der Käsetheke, einen Blick, eine zarte Berührung und man ist verliebt. Das sind natürlich Dinge, wo man sagen würde, früher beim Tanztee, beim Ausgehen, das ist so etwas, dass das Online-Dating dazugekommen ist. Das ist ein weiterer Weg, sich kennenzulernen und auch einfach eine Brücke, Menschen zu treffen, die man sonst nicht getroffen hätte. Und das hatte lange so was von wie, naja, wenn es draußen nicht funktioniert, dann gehe ich ins Netz. Das ist aber heute, hat sich das total gewandelt. Es gibt Menschen, die ganz bewusst diesen Weg wählen, ja. Weil sie sagen, das ist für mich, ich glaube, es macht auch das praktisch. Es kam in den O-Tönen ja auch. Es ist einfach schnell, es ist große Auswahl, 24 Stunden geöffnet. Ich kann das auch gerade alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Wo sollen die, wenn die kleine Kinder haben, bestimmt nicht noch in eine Bar ziehen und so weiter. Also es schafft Gelegenheiten und ich glaube, das kommt sehr bewusst an.
Mhm. Martin, zum Abschluss ganz kurz, bitte den Satz vervollständigen. Gäbe es keine Datingbörsen, hätte es in meinem Leben keine Datingbörsen gegeben, dann wäre aus mir was geworden?
Vermutlich dann ein Mensch, der jetzt in Norwegen wohnt.
Aber Sie, also der, und jetzt sind Sie glücklicher.
Ganz anderen Weg noch eingeschlagen hätte, ja.
Ja. Martin, vielen Dank, dass Sie hier angerufen und berichtet haben. Und wir gehen, das ist jetzt interessant, von Norwegen nach Schweden. Und da hat sich Angelika Kratochvill gemeldet. Ich zitiere aus ihrer Mail: Ich habe in 8 Monaten auf einer bekannten Plattform mit 2 Scammern und Personen, die überall auf der Welt unterwegs waren, mich aber niemals nach meiner Auswanderung vor 8 Monaten nach Schweden besucht haben. Immer kam was dazwischen. Der erste Scammer hat mich sogar 4 Monate mit sehr lieben Worten im Netz behalten, bis ich ihm 1.100 Euro für einen Rückflug bezahlte. Frau Fischbach, was sind Scammer?
Ja, das sind, das ist der Begriff Heiratsschwindler, so hat man das früher genannt. Das
sind zur Tanzteezeit hieß
genau,
es Heiratsschwindler.
Da hat man so, genau, oder Heiratsschwindlerinnen. Es ist jetzt nicht so, dass es nur Männer waren. Und das sind halt welche, die die Sehnsüchte von Partner und Partnerinnen Suchenden im Internet ausnutzen. Das ist das leider jedes Medium auch manchmal eben Menschen anzieht, die daraus Profit ziehen wollen.
Lena ist am Apparat aus München. Guten Tag, Lena. 63 Jahre sind Sie alt.
Bitte? Ja. Hallo. Also jetzt bin ich froh, dass ich erstmal durchgekommen bin bei Ihnen. Und ja, ich habe grundsätzlich eine positive und tolerante Einstellung zu solchen Online-Portalen. Allerdings persönlich keinerlei gute Erfahrungen gemacht. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe, was Männer angeht, also ich bin hoffnungslos heterosexuell orientiert, Hauptsache Narzissten gefunden. Also je besser sie sich darstellen, ja, desto weniger ist da eigentlich hinter im Moment und in der Wirklichkeit. Und ich denke irgendwie, warum hat das früher geklappt? Warum hat das früher so gut geklappt, dass man zusammengekommen ist oder viel besser geklappt als in der heutigen Welt? Und dann denke ich an meine Studentenzeit zurück, wo ich aus rein sprachwissenschaftlichem Interesse die Inserate in der Zeit studiert habe und analysiert habe. Und da habe ich mich immer gefragt, wie kann sich jemand so gut ausdrücken und trotzdem in der sogenannten, wie Sie das nennen, freien Wildbahn niemanden treffen. Ähnlich geht es mir jetzt. Natürlich kann eine Alleinerziehende sehr schwierig, wenn sie ihren Alltag bewältigen muss, kann sie sehr schwierig jemanden kennenlernen. Dennoch denke ich immer, es muss doch auch was anderes geben als diese Online-Börsen. Und zwar auch dieses, Sie schreiben, man soll authentisch sein. Ich denke immer, zu einer sich anbahnenden Partnerschaft gehört auch ein gewisses Geheimnis oder ein Entdecktwerden. Und das fehlt mir total. Also es wird gesagt, also zum Beispiel die Größe. Ich bin selbst wie Frau Breu, ich bin selbst über 1,80 lang. Meine Tochter ist noch viel länger. Das ist überhaupt nicht wichtig für mich. Aber was hier überhaupt nicht gefragt wurde, nie abgefragt, was denkst du oder was denken Sie über bestimmte Phänomene? Also mir fehlt das Philosophische etwas. Es ist nicht so interessant, ob ich 1,83 groß bin oder welche Haarfarbe ich habe, aber mehr gerade ab einem gewissen Alter, was ich denke und welche Erfahrungen ich gemacht habe und was mir im Leben wichtig ist.
Aber geschieht das dann nicht spätestens beim ersten Kennenlernen? Lena, bleiben Sie bitte bei uns am Apparat. Vielleicht will Herr Gebauer und auch Frau Fischbach kurz kommentieren. Ja. Fangen wir mit Herrn Gebauer an, bitte.
Ja.
Ja, nun weiß ich natürlich nicht, wo Sie gewesen sind, aber das, was Sie sagen, was Sie vermissen, das abgefragt wird, wird zum Beispiel bei uns tatsächlich abgefragt. Aber es ist vielleicht natürlich nicht genau der Bereich, den Sie suchen. Bei uns ist es sowas wie die ökologische Lebenseinstellung, bei uns ist es so etwas wie spirituelle Vorstellungen, Interessen oder eben auch genau nicht. Und das sind ja alles letztendlich Lebensstile und auch philosophiebezogene, Lebensphilosophiebezogene Dinge, die werden schon abgefragt. Und ich denke, dass grundsätzlich auch bei anderen, die durchaus erfragt werden, aber vielleicht kommt es nicht so stark zum Tragen.
Lena, mal ganz kurz,
bitte. Ja, ich wollte nur fragen, sind Sie der Herr von Gleichklang? Oder?
Genau, ja.
Ah ja, nein, nur um es einordnen zu können. Da war ich überhaupt noch nicht auf so einem Portal. Ich muss ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich war eigentlich nur noch auf klassischer Weise, habe ich mal auf Inserate geantwortet in der Süddeutschen Zeitung. Und bei anderen Portalen war ich eigentlich eher skeptisch. Es gibt auch eher, ich finde das ganz toll. Ich bin selbst total Italophon und Italophil auch, was Frau Breuer erzählt hat. Solche Geschichten sind einfach gut, gerade wenn sie länderübergreifend sind. Aber ich vermisse dieses, also für mich ist es absolut nicht authentisch, also auch ein super aktuelles Bild und meine Haarfarbe und auch mein Beruf, diese Betonung auf den Beruf, was ist denn daran so wichtig? Also normalerweise ist man doch vielleicht, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, nicht mehr auf wirtschaftliche Abhängigkeit
angeht. Ja, und die eine oder andere sind ja dann auch schon aus dem Berufsleben womöglich ausgeschieden und dann zählen ganz andere Kriterien.
Ja, und auch das finde ich zum Beispiel, also bei mir ist es leider der Fall, dass ich erwerbsminderungsberentet bin. Und das ist auch, das geführt leicht zu einer Diskriminierung. Also ich habe das Gefühl, man gerät dann leicht auf eine, um in diesem TV-Bereich zu bleiben, man ist so Art auf der Resterampe, muss aber noch nach außen und gerade in diesen Portalen so tun, als wäre man
Lena.
Unglaublich sexy.
Lena, danke. Die Nachrichten kommen. Frau Fischbach, 30 Sekunden kann ich Ihnen geben, nicht mehr.
Das ist jetzt ein bisschen bei den vielen Aspekten nicht ganz leicht für mich. Also ich kann vielleicht sagen, dass für Sie das nicht im Moment noch nicht das Richtige war. Das Geheimnisvolle fängt eigentlich auch erst beim ersten Date an. Man kann Angaben machen, man muss sie nicht anmachen. Ich finde, es ist so, dass man ja einen kleinen Teil von sich verrät, um einfach neugierig zu machen. Und dann geht es doch beim Date erst wirklich darum, wer ist die spannende Person hinter dem Profil. Also man soll sich gar nicht im Internet kennenlernen und dort die Romantik walten lassen, sondern dafür braucht es das erste Date. Und dann kommen die Hormone, wenn man sich verliebt. Das regelt dann so und so der ganze
Rest. Dann wird das Geheimnisvolle vielleicht Schritt für Schritt entdeckt. Lena nach München, herzlichen Dank für die Teilnahme an der Sendung Lebenszeit. Nochmal die Einladung für die letzte halbe Stunde 00800 4464 4464, die Telefonnummer, oder eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Lebenszeit.
Funktioniert das Online-Dating auch im Alter? Das Thema unserer heutigen Sendung. Und wir halten noch einmal das Mikrofon in die passanten Fragestellung. Warum haben Sie sich auf einer Online-Dating-Plattform angemeldet?
In dem Alter meint man, oder habe ich zumindest den Eindruck, dass hier alle Frauen in meinem Alter schon in Anführungszeichen besetzt sind. Die meisten sind Eltern, Großeltern, denen laufen die Enkel um die Beine rum.
Ich habe wirklich jemanden gesucht und wollte dann selber die Initiative ergreifen. Und da kam mir das mit diesen Plattformen gerade recht.
Also zuerst mal war es wirklich spannend, ich gebe das zu. Ich fand das, die Selbstbeschreibungen der Damen, sehr interessant.
Und je authentischer und klarer diese Texte geschrieben sind, je mehr die Menschen da auch von sich schon preisgeben, desto eher kann ich mich dann auch darauf einlassen, einen Schriftkontakt zu suchen. Ja?
Sowohl die Damen als auch ich, wir haben ja ein Profil angelegt und ich kann ja dann in dem Suchfenster eingeben, suche Frauen von bis, die und die Größe, das Gewicht, die und die Haarfarbe oder so. Und dann kann ich ja in so einem Katalog blättern, gefällt, gefällt nicht, gefällt nicht. Und die mir gefällt, die würde ich dann halt anschreiben. Das ist natürlich einfacher, als wenn sie durch die Menschenmasse gehen, wo sie gar nicht wissen, ist die Frau überhaupt noch zu haben oder nicht.
Wir haben 8 Vorschläge und der 9. war dann der Mann, mit dem ich jetzt seit einem Jahr zusammen bin. Also uns hat beide komplett erwischt. Der ist sogar noch ein bisschen älter als ich. 80 ist der jetzt.
Also die eine schrieb sehr schön, ich suche jemanden, der nicht das Suchen sucht und so weiter. Also es wurde klar, dass auch in der Altersgruppe, also ich habe übrigens auch in meiner Altersgruppe, also um die 60 gesucht und nicht jüngere. Manchmal kam ich mir wirklich so vor, wie, also deutlich in meine Jugend versetzt, ein bisschen mit Herzklopfen und allem.
Also Herzklopfen funktioniert auch beim Online-Dating offenbar. Wir gehen nach Berlin, Herr Gierke dort am Telefon, Hörer. Herr Gierke, Sie sind jetzt 82 Jahre und ja. Bei Ihnen hat's mit 80 gefunkt?
Ja, das kann man so sagen, ja. Beim nach dem so und so vierten nach Suchen im Netz nach etwas über einem Jahr.
Also Sie haben auch bewusst diesen Weg gewählt, übers Netz zu suchen?
Ja, mein Sohn hat mich darauf gebracht und die Enkeltöchter. Papa, du musst doch nicht immer alleine bleiben, versuch's doch mal. Auch wenn man schon 79 ist, damals war ich ja 79. Und habe dann also über verschiedene Plattformen Damen kennengelernt in Berlin. Und habe mich dann verliebt in eine Stimme, die war leider auswärts, also nicht in Berlin. Das heißt, wir haben uns nur geschrieben und sehr, sehr viel miteinander telefoniert. Das heißt, also jeden Tag fast und stundenlang. Und man kann sich in eine Stimme verlieben, sage ich Ihnen. Das ist erstaunlich.
Das wissen wir beim Radio nur allzu gut, Herr Becker.
Ja, auch wenn man dann, und dann steht man plötzlich wieder, was treffend stattfand, war dann die Enttäuschung oder die Ernüchterung, sagen wir mal, sehr groß, weil dann die Dame gar nicht dem entsprach, wie sie sich in ihr Profil dargestellt hatte. Aha. Weder im Bild noch im Text.
Und jetzt, was ist aus Ihnen beiden geworden?
Da habe ich aber nicht aufgegeben, sondern habe also weitergesucht und habe dann eine Dame kennengelernt. Hier sogar, ich bin jetzt 82, damals war ich 80, kennengelernt, die 10 Jahre jünger ist. Und auf den ersten Blick gehörte sie auch in die Kategorie, naja, mal gucken, nach dem ersten Treffen. Und dann hatte ich eine Opernkarte übrig und in der Oper hat es dann gefunkt. Hier bei Puccini.
Da konnten Sie ja gar nicht reden miteinander.
Nein, aber das ist das Gefühl, war entscheidend. Mhm. Wir geredet haben wir hinterher. Und jetzt sind wir seit fast anderthalb Jahren zusammen. Mhm. Und es ist auch die richtige Liebe geworden. Es ist nicht bloß eine flüchtige Bekanntschaft, sondern eine echte Liebe auf beiden Seiten.
Wenn Sie sagen, Sie sind zusammen, das heißt, Sie wohnen auch zusammen?
Nein, wir können leider nicht zusammen wohnen. Wir wohnen noch getrennt. Aber vielleicht ergibt sich mal in der Zukunft etwas.
Und jetzt sagen Ihre Kinder, siehst du, Papa, hast du richtig gemacht, dass du dich auf diesen Suchweg begeben hast.
Ja, genau. Genau. Also kann ich nur sagen, Mut, nur Mut, ja. Also ist nie zu alt. Und das Aufgeregtsein und das Gefühl von Nervosität und Herzklopfen, das gehört auch im Alter noch dazu.
Herr Gierke, danke, dass Sie uns davon und aus Ihrem persönlichen Leben erzählt haben. Danke und Gruß nach Berlin und viel Freude mit Ihrer großen Liebe, die Sie gefunden haben über eine Plattform. Das bringt uns Herr Gebauer, Guido F. Gebauer, Diplompsychologe, Partnervermittlung, Gleichklang, bringt uns auf die Frage, inwieweit sich Beziehungsvorstellungen eigentlich mit dem Alter verändern. Wir reden ja heute speziell über Online-Dating in Bezug aufs Alter. Es ist doch was ganz anderes, ob ich mich mit 20, 25 auf die Suche begebe, als mit 65 oder gar 80.
Ja, also es gibt tatsächlich bestimmte Veränderungen, obwohl viele Motive dann letztendlich auch dennoch gleich sind. Aber ein Unterschied ist beispielsweise, dass das Thema leibliche Kinder bekommen möchten, in der Regel dann mit wachsendem Alter nicht mehr vorhanden ist. Und bei den Frauen kann es dann ja auch ab einem bestimmten Alter gar nicht mehr vorhanden sein. Umgekehrt gibt es ein anderes Thema, nämlich viele haben bereits erwachsene Kinder und Enkelkinder und auch die spielen eine große Rolle in ihrem Leben und das muss wiederum mit einer Partnerschaft integriert werden. Das ist also ein Thema, was viele bewegt. Es gibt verschiedene Typen, kann man sagen. Es gibt einen Typus, mit wachsendem Alter legen die Menschen mehr Wert auf Unabhängigkeit in einer Beziehung. Zum Beispiel, die wollen dann keine Güterteilung mehr. Und es kommt auch eine wachsende Offenheit für Fernbeziehungen oder Living Apart Together Arrangements, also das heißt in zwei verschiedenen Wohnungen leben.
Wie das gerade bei Herrn Gierke der Fall ist in Berlin.
Genau, aber es ist natürlich nicht so, dass das jetzt im Alter immer so ist. Es gibt auch ganz umgekehrt genauso den Wunsch nach einer klaren, traditionellen, auch ehelichen Beziehungen, wobei Männer wiederum höheren Alter für die Ehe aufgeschlossener sind im Durchschnitt als Frauen. Es gibt auch Typen, wo eher so die Kameradschaftlichkeit im Vordergrund steht, aber ganz genauso spielt auch die Erotik wiederum eine erhebliche Rolle für andere. Und dazu gibt es auch Studien, die tatsächlich zeigen, dass die Mehrheit derjenigen, die auch im höheren Alter eine partnerschaftliche Beziehung suchen, die große Mehrheit, Wert liegt auch auf eine befriedigende Sexualität. Also es gibt Unterschiede, es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten.
Frau Fischbach, wollen Sie das ergänzen?
Ich finde das jetzt, kann ich alles unterstreichen. Ich kann vielleicht ergänzen, dass so gerade wenn man auch Beziehungserfahrungen hat, und das ist ja so, dass die meisten mit 50, 60, 70 schon eine große Langzeitbeziehung hinter sich haben, dann auch aus dieser Beziehung manchmal auch unfreiwillig herauskommen. Entweder trennte man sich oder wurde getrennt, also der Partner ist oder die Partnerin ist gegangen, manchmal auch verstirbt ein Partner. Und dann ist es erstmal ganz gut, glaube ich, als Single ein bisschen sich darüber klar zu werden, erstmal den Liebeskummer zu überwinden und dann zu gucken, ist man wieder offen für was Neues. Und dann aber auch zu schauen, und da stimme ich Herrn Gieber total zu, wie sind meine Bedürfnisse jetzt? Weil ich bin dann ja 50 plus, 60 plus. Was wünsche ich mir im Leben? Was hat mir in der alten Beziehung gut getan? Was möchte ich wieder mitnehmen? Was nicht zum Beispiel? Das ist das, ich finde auch, Sicherheit beim Daten fängt im Inneren an, indem man weiß, was man will und auch was ins Leben dann passt.
Aber Frau Fischbach, ist das so? Ja. Wissen wir in der späteren Lebenshälfte eigentlich genauer, was wir wollen und wonach genau wir suchen?
Ja, also es wird weniger nach Idealen gesucht, sondern man hat, glaube ich, Klarheit darüber mehr, was man in der Partnerschaft braucht. Man hat ja die Erfahrung, was einem auch nicht gut getan hat. Wenn man reflektiert und darüber nachdenkt, ich habe jetzt 10, 20 Jahre, die meisten, also wir haben das mal in unserer Elite-Partner-Studie, also die ist bevölkerungsrepräsentativ und die geht sozusagen am unheimlichen Institut an Liierte und Singles jedes Jahr. Und da forschen wir und da haben wir auch mal gefragt nach Beziehungs, sozusagen wie Beziehungen im Leben. Es gibt viel Langzeitbeziehungen, aber so im Durchschnitt hat jeder 4 Beziehungen. Das heißt auch, man kommt mit diesen Beziehungserfahrungen dann irgendwann auf den nächsten Partner und jeder bringt das mit und dafür braucht es Toleranz. Das finde ich ganz wichtig. Jetzt hat, glaube ich, Herr Gebauer eben auch schon angesprochen, da sind dann auch manchmal Kinder schon in der Familie. Da gibt es getrennte, die dabei vielleicht noch eine Rolle spielen. Und das sind andere Kontexte, als wenn man sich mit 30 kennenlernt. Und das macht was mit einem. Ich glaube, man kennt sich deutlich besser. Man weiß, was man will und was man nicht mehr will.
Festzuhalten ist ja, Lisa Fischbach, und korrigieren Sie mich, wenn es nicht zutrifft, es finden sich via Plattformen Menschen, die sich ohne diese Plattform eigentlich nie getroffen hätten.
Ja, das hören wir total häufig. Es gibt manchmal sehr, sehr schöne Geschichten, dass Leute sagen so, und wir haben uns dann nie getroffen, obwohl wir im Nachbarschaftshaus leben. Also sehr, sehr süßen Geschichten gibt es. Aber die meisten sagen, es ist natürlich so, es ist ein Zugang zu einer ganz anderen Möglichkeit, außer in meinem normalen Lebenskontext.
Herr Gebauer, wie verhält sich das? Offenbar glaubt ja die Gesellschaft, dass viele Kontakte, die ich als Mensch habe, dass das auch bedeutet, dass ich viele Chancen habe, einen Partner zu finden. Ist das so?
Nein, das ist nicht unbedingt so. Es gibt natürlich gewisse absolute Grenzen. Wenn ich gar keinen Kontakt habe, dann kann ich natürlich auch keine Partnerschaft finden. Das stimmt natürlich schon. Aber ansonsten ist diese Idee, je mehr Kontakte gerade beim Online-Dating, am besten ganz viele Hallo-Messages senden, umso höher die Chance, dass ich nun die richtige Person finde, tatsächlich gar nicht korrekt. Und das liegt an mehreren Aspekten psychologisch. Es gibt einen Choice-Overload-Effekt. Und das bedeutet, dass es uns viel schwerer fällt, die richtige Entscheidung zu treffen aus einer riesigen Anzahl an Alternativen, als wenn wir eine begrenzte Anzahl an Alternativen haben. Und außerdem ist es dann auch noch so, dass wir dazu neigen, wenn es ganz viele Alternativen gibt, mit jeder Alternative unzufriedener zu werden. Auch mit dieser Hoffnung, es kommt bestimmt noch eine besser passende Person vorbei. Und das kann wiederum unsere Bindungsbereitschaft reduzieren. Das Entscheidende ist nicht viele Kontakte, sondern das Entscheidende ist, sich auf die einzelnen Kontakte wirklich vertieft einzulassen und auszuloten, ob eine Beziehung miteinander entstehen kann und diesen Weg dann fortzusetzen, bis tatsächlich eine Beziehung entstanden ist.
Weil, ist das nicht kontraproduktiv zu Ihrem Geschäftsmodell? Man will sich nicht binden, weil man hofft, da kommt online noch was Besseres hinterher.
Ja, theoretisch könnte man das sicherlich sagen. Es ist sozusagen besser, wenn Leute sich nicht binden für Partnervermittlung, weil sie dann immer dabei bleiben, könnte man sagen. Aber es ist natürlich nicht so, weil natürlich auch viele auf Empfehlungen kommen. Und wenn eine insgesamt negative Stimmung entsteht und Leute den Eindruck bekommen, den Plattformen geht es doch überhaupt nicht darum, Menschen zusammenzubringen, dann werden die Plattformen auch irgendwann nicht mehr genutzt. Ja. Also letztendlich will unser Geschäftsmodell schon, dass die Menschen zueinander finden.
Jetzt kommt ins Studio meine Kollegin Katinka Albracht. Sie hat diese Sendung vorbereitet und strukturiert. Katinka, du warst am Telefon, am Hörer mit den Kollegen und Kolleginnen. Wie ist denn die Resonanz?
Ja, genau. Ich war live dabei. Die Resonanz ist ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also wir haben ja schon einige Stimmen in der Sendung gehört und so geht es auch weiter. Wir haben vor allen Dingen die Frauen, die uns schreiben, die doch ein bisschen enttäuscht manchmal von dem Engagement der Online-Plattform-Präsenz der Männer sind. Die sagen, die sollen sich doch bitte ein bisschen mehr Mühe geben und ein Bild auf der Couch im Schlafanzug reicht nicht für ein angemessenes Match.
Das ist ganz interessant. Also woher Männer, sagen wir mal, diese Selbstgewissheit nehmen, dass das attraktiv sein könnte für die Damen.
Ja, das ist mir auch nicht klar. Viele Menschen haben aber auch allerdings die große Liebe kennengelernt. Also da hatten wir auch einige Stimmen schon in der Sendung, die sagen, das war das Beste, was ich je gemacht habe und ich bin auch jetzt im Alter nochmal wirklich verliebt. Ein Zuhörer hat uns auch reingegeben, dass es für ihn wichtig ist, wenn man ein Match gefunden hat und auch ein Treffen stattgefunden hat, dass man das Profil doch schnell wieder löschen sollte, dass es nicht immer online bleibt, dass man weiter verfügbar ist für andere Menschen, sondern dass man sich dann auch wirklich so committen sollte zu dem neuen Menschen, den man dort kennengelernt hat.
Katinka, ganz kurz, Herr Gebauer, ist das nicht, und Frau Fischbach, ist das nicht ein Automatismus, wenn da jemand, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken, unter die Haube kommt, dann fliegt er raus aus dem Online-Angebot?
Also das ist ja etwas, was muss ja jemand selbst entscheiden, hat ja eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Das tun die meisten Menschen. Es ist ja so, wenn man beim ersten Date oder so, es hat sich ja noch nicht viel entschieden. Es ist immer eine gute Absprache mit einem Date, wenn es exklusiver wird. Weil es kann ja sein, dass die andere Person vielleicht doch, dass die Chemie, Biochemie nicht stimmt und dass der andere sagt nach dem ersten oder zweiten Date, du, sorry, netter Mensch, aber es passt nicht zwischen uns. Aber wenn es exklusiver wird und man merkt, okay, hier kommen Gefühle auf, dann ist es eine Absprache zwischen beiden zu sagen, lass uns unser Profil entweder ruhen lassen, wenn man eine längere Mitgliedschaft hat, oder sogar kündigen, wenn man sich ganz sicher ist. Aber dafür braucht es, was ja sonst so das Wichtigste in einer Beziehung ist, Kommunikation miteinander und eine Ehrlichkeit.
Katinka.
Ja, das definitiv. Es wurde auch noch mehrmals darauf hingewiesen, dass Love-Scamming ein großes Problem ist beim Online-Dating. Da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen. Aber eine Hörerin wollte uns, die auch anonym bleiben wollte, darauf hinweisen, dass sie auch vor allen Dingen während der Corona-Zeit Opfer dieser Masche geworden ist und dass man doch vorsichtig sein sollte, wie man mit den Menschen umgeht online. Eine weitere Frage, die gestellt wurde, ist, dass ein Zuhörer uns geschrieben hat, dass er den Eindruck hat, dass Männer mit einem ausländischen Nachnamen direkt andere Chancen haben als Menschen, die vielleicht einen deutschen Nachnamen haben oder mitteleuropäisch aussehen. Wie sehen Sie das?
Das stimmt tatsächlich. Also bei uns jedenfalls, wir haben es mal untersucht, leider. Wir haben es nicht auf den Namen spezifisch untersucht, aber wir haben die Frage sozusagen gestellt, wie hoch die Bereitschaft ist, sich auf Beziehungen einzulassen mit Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten, religiösen Kontexten etc. Und da haben wir schon gewisse Zusammenhänge festgestellt und wir haben auch schon solche Beschwerden erhalten von Mitgliedern, die sagen, dass sie da benachteiligt sind. Wir können einfach nur motivieren, positiv motivieren, dass wir alle versuchen, solche in der Gesellschaft eben verankerten, auch implizit verankerten Voreinstellungen, Vorurteile uns bewusst zu machen, zu überwinden. Aber dass da gewisse Diskriminierung in dem Sinne auftreten, das ist sicherlich der Fall. Und das betrifft aber auch noch andere Bereiche natürlich. Ja.
Da ist ein anderer Hörer. Darf ich ganz kurz noch was zu sagen, weil ich finde ganz wichtig, dass diese Phänomene, die wir haben, wir bilden ja bei der Online-Partnersuche einfach nur gesellschaftliche Strömungen, Einstellungen, Phänomene ab. Das heißt, das ist ja eigentlich in der Welt, in der es ist, herrscht das, was in unserer Gesellschaft herrscht. Und das finde ich ganz wichtig. Deswegen, da versuchen wir auch ganz aktiv gegen zu arbeiten. Das heißt, bei uns stehen ja keine Namen. Das heißt, man sieht eigentlich nur das Foto und man sieht den Text. Und das ist etwas, wo man sagen kann, das ist schon mal eine Unterschiedlichkeit, dass man nicht da vielleicht diskriminiert wird. Aber ja, das ist ein Problem in Deutschland und leider deswegen auch bei der Partnersuche.
Ein Hörer hat das Problem noch ein bisschen erweitert und meinte, dass wenn man überhaupt nicht in gängige Schubladen passt, also vom Aussehen her oder von der Art her, dass man dann beim Online-Dating auch bei Plattformen wie Elite-Partner und Gleichklang einfach keine Chancen hat. Er sagt, das ist eine Verschwendung von Zeit, Kraft und Geld.
Das tut mir sehr leid für jemanden, der dann sehr frustriert ist über seine Erfahrung, weil Zurückweisung tut immer weh und kränkt. Aber die Erfahrung machen wir nicht. Es ist sicherlich so, dass, und das weiß man aus der Attraktivitätsforschung, dass bestimmte Menschen mit bestimmten Aussehen leichter gefallen und auch irgendwie mehr Sympathie erfahren. Aber bei uns ist auch so, dass gerade ganz unterschiedliche Menschen aufeinander kommen und sagen, ich fand eben diese besondere Art oder eben auch die vermeintliche, nennen wir es jetzt mal, Andersartigkeit besonders schön und anziehen. Also wir haben auch Paare, also ungewöhnliche Paare sich treffen und das lässt mich auch immer wieder positiv die Arbeit machen.
Eine Frage an Herrn Gebauer. Welche Rolle spielt umfangsmäßig die Suche nach gleichgeschlechtlichen Partnerschaften?
Bei unserer Plattform oder allgemeingesellschaftlich?
Beides. Allgemein erfahren
beides,
damit an.
Ja, genau. Ja. Also spielt im Grunde genau die Rolle, die eben der bevölkerungsrepräsentative Prozentsatz in der Gesamtbevölkerung ist. So kann man das sagen. Wobei gleichgeschlechtlich orientiert und auch bisexuell, also die gesamte LGBT-Plus-Community, eine sehr hohe Affinität zur Online-Partnersuche und zum Online-Dating hat. Und das hängt auch mit vergangenen und teilweise ja noch fortbestehenden Diskriminierungserfahrungen zusammen, wo im Grunde das Internet gerade für diese Gruppen ein noch besser geschützter Raum war als die Gesellschaft, jedenfalls die Gesellschaft draußen. Mhm. Und deshalb ist da eine hohe Affinität grundsätzlich gegeben. Also bei uns ist der Bereich LGBT Plus, also wo die gesamte queere Community dazu kommt, ungefähr 20%. Das sind jetzt aber nicht nur gleichgeschlechtlich, das sind auch bisexuell, da gehören auch asexuell dabei, da gehört auch der Bereich derjenigen dabei, die Präferenzen für non-binär und verschiedene andere Formen einfach haben. Und der ist bei uns bei 20%.
Wir haben noch einige Fragen, die hier reinkommen. Das ist eigentlich mehr so ein Statement. Ich bin übrigens 60, schreibt eine Hörerin, und erst vor kurzem bei Tinder ausgestiegen, weil ich das Elend nicht länger durchscrollen wollte. Das bringt.
Ich will fast eins ergänzen. Es sind auch nur ganz wenige 60 und über 60-Jährige bei Tinder. Da gibt es aus den USA eine Studie zu, die über 65, die Online-Dating suchen. Von denen haben nur 1% Tinder benutzt. Ganz im Gegensatz zu den 20- bis 29-Jährigen, wo es dann über 70% waren. Insofern kann ich es nachvollziehen.
Das finde ich, da würde ich gerne vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen auch mal sagen, dass ich ganz wichtig finde, dass A und O, wenn man sich überlegt, online einen Partner oder eine Partnerin zu suchen, ist, auch wenn man eigentlich, dass das noch nie gemacht hat, das Neuland ist, dass man ganz behutsam erstmal einsteigt, indem man sich eine Plattform sucht, die zu einem passt. Das heißt, alle Plattformen bieten kostenlose Basismitgliedschaften an. Man sollte mal gucken, fühlt man sich da wohl? Was hört man davon? Ist das zu meinen Bedürfnissen der Partnersuche eine passende Plattform? Und man sollte, das finde ich ganz schön, der Herr, der aus Berlin sich gemeldet hat, der ist über seinen Sohn motiviert worden. Es ist total wichtig, dass man sowas vielleicht mit jemandem macht, einem Vertrauten, sodass der einen beraten kann, dass man Dinge besprechen kann. Und dann sollte man erstmal gucken, seriöse Anbieter mit einer hohen Datensicherheit, wo man das Gefühl hat, da ist Diskretion, da würden wie nicht irgendwelche Bilder eingestellt oder zugeschickt, die man nicht haben will. Und das ist dann erstmal, dass man langsam Kontakte angeht. Das ist für mich ganz wichtig. behutsam mit sich selbst zu sein und dann ein Medium zu wählen, was zu einem passt.
Aber unseriöse Plattformen zu identifizieren, dass sie unseriös sind, das ist nicht ganz einfach, oder?
Naja, es ist schon so, dass man kann in der Verbraucherzentrale, man kann letztendlich auch bei Bewertungen schauen und man kann sich ein eigenes Bild machen. Man stellt einfach fest, wie sind die Profile ausgestattet. Man sieht einfach so, wie ist das Kommunikation untereinander, wie sind die Menschen, wie sind die Bilder. Man bekommt schon einen Eindruck, da kann man und man kann sich eben auch beraten lassen. Das im Internet gibt es ja auch viele, die sagen, welche Erfahrung, wie, wo. Oder man fragt im Umfeld, es haben schon eben, wie jetzt weiter, hat schon Online-Partner gesucht. Und auch unter den Älteren, dass man einfach fragt, wer hat Erfahrung. Ich denke, der Herr aus Berlin zum Beispiel, der würde seine Erfahrung sofort weitergeben. Der würde Tipps, der würde auch sagen, nicht ewig telefonieren und dann treffen, weil das kann eben zur Enttäuschung führen. Das sind die ganz wichtigen Basics.
Ja. Wir halten aber auch noch mal fest, weil diese Sendung sich ja dreht um das Funktionieren von Online-Dating auch im Alter. Es ist kein Upturner, wenn ich angebe in meinem Profil, ich bin nun mal 69 oder 72, sondern dieses Tun, weil dadurch trifft man auf Gleichgesinnte. Und das andere, Frau Fischbach, vielleicht noch mal ganz kurz, Herr Geber aber auch. Es ist ja so, dass viele ältere Menschen mit ihrem Single-Dasein durchaus zufrieden sind. Also keiner wird gezwungen, eine Partnerschaft zu suchen.
Nein, absolut. Das haben wir, fragen wir jedes Jahr in unserer unabhängigen Studie, die Zufriedenheit bei Singles. Und die ist gerade ab 50 plus steigt die deutlich an. Es ist so, dass die Single-Zufriedenheit, und das ist so deutlich höher, bei Frauen noch mal höher als bei Männern. Es ist so, dass zum Beispiel ein Beispiel, dass 72% der Single-Frauen über 60 sagen, sie sind mit ihrem Single-Leben zufrieden. Und das bedeutet auch, sie sind oft gelassener. Das heißt manchmal auch, dass sie dann sehr lange Single sind. Viele sind über 5 Jahre, also weit über die Hälfte sind auf 5 Jahre Single. Dann braucht man schon eine Motivation von außen, um nochmal das Thema anzugehen. Aber das ist einfach ein Zeichen. Viele haben sich arrangiert im Leben positiv in einem sozialen Netz. Und dementsprechend kann man das Ganze auch behutsam angehen.
Das habe ich ganz vergessen, Katinka Albracht zu danken für die Zusammenfassung dessen, meine Damen und Herren, was Sie uns reingegeben haben in die Sendung. Guido F. Gebauer, Dr. Gebauer, Diplompsychologe. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Wir reden ja hier über, wie soll ich sagen, ein technisches Hilfsmittel, was die Digitalisierung uns beschert hat. Kann dadurch etwas entstehen wie romantische Liebe?
Ja, grundsätzlich natürlich schon, wobei wir auch das ja im Grunde schon mehrfach gesagt hatten, dass in der Regel die Liebe ja dann tatsächlich bei der ersten Verabredung erst entsteht. Es gibt tatsächlich auch andere Verläufe, auch online kann die Liebe entstehen. Leider zeigen uns das die Love-Scammer, die sozusagen dadurch Leute betrügen, sogar nochmal sehr deutlich, dass die Liebe auch online aktivierbar ist, aber es macht Sinn, sich so bald wie möglich dann tatsächlich in der nicht Online-Realität zu treffen und zu begegnen, um dem eine Chance zu geben.
Also dann wage ich einfach mal die Zusammenfassung. Online-Vermittlung hat niemandem geschadet. Und offline allerdings muss die Liebe dann gelebt werden. Und dann findet es sozusagen seine Fortsetzung. Ich danke meinen beiden Gästen sehr herzlich. Lisa Fischbach von Elite Partner und gleichzeitig berät sie Singles und Partner und Paare mit eigener Praxis in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben und uns Ihre Expertise mitgeteilt haben. Ebenso wie Dr. Gebauer, der in Kambodscha wohnt. Da haben wir jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen, wieso und weshalb. Und Psychologe ist bei der Partnervermittlung Gleichklang. Andrea Stopp war am Mikrofon.
Deutschlandfunk.